Ich lese uns heute die Verse 7 bis 12 aus dem ersten Kapitel des zweiten Timotheusbriefes. Ich lese zunächst aus der 84er Luther-Übersetzung. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit oder, wie es im alten Luthertext heißt, Zucht. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. Jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat, durch das Evangelium, für das ich eingesetzt bin als Prediger und Apostel und Lehrer. Aus diesem Grunde leide ich dies alles, aber ich schäme mich dessen nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube, und bin gewiss, er kann mir bewahren, was mir anvertraut ist, bis an jenen Tag. Furcht ist nicht in der Liebe, so habe ich dies überschrieben. Das kleine Wörtlein gleich am Anfang, Gott hat uns, bezeichnet ja bereits, wem dies und das der Geist gegeben ist. Es ist immer vielleicht schwer für manche, die Bibel zu lesen oder auch zu verstehen, wenn sie noch nicht sein Herz erreicht hat. Dieses Wort uns bezeichnet die, die den Heiligen Geist empfangen haben. Wer den Heiligen Geist nicht empfangen hat, also Jesus noch nicht angehört, der lebt nach wie vor in der Furcht. Aber wer den Heiligen Geist empfangen hat, hat keinen knechtischen Geist bekommen, sondern den Geist der Freiheit, der Kraft, der Liebe und der Zucht oder auch Besonnenheit. Ich werde das nachher noch kurz erklären, es ist ja gleich. Wir müssen beachten bei dem Lesen dieses zweiten Timotheusbriefes, dass es ja der letzte Brief des Apostel Paulus war. An Timotheus und zugleich auch an die Gemeinden. In welcher Zeit spielte das? Es war die Zeit der Christenverfolgung. Die Zeit unter dem Kaiser Nero, der ja sogar Rom anzündete und die Christen dafür schuldig machte. Und sie wurden den Tieren vorgeworfen, sie wurden gekreuzigt. Man konnte sie überall töten, wo man sie fand. Christen galten als Abschaum, als Gotteslästerer, denn sie ehrten nicht die heidnischen Götter, die römischen Götter. Sie sagten, dass es nur einen Weg gibt zu dem wahren Gott, dem Schöpfer aller Dinge, nämlich in Jesus Christus. Und mitten in dieser Verfolgung kann man sich vorstellen, dass viele Christen geneigt waren, sich zu verstecken und nicht mehr von ihrem Glauben zu reden. Und das ist nicht nur damals so gewesen, sondern wir hören es ja auch in unseren Tagen, dass Menschen gläubig an Jesus sind und sich nicht trauen, dieses Zeugnis des Glaubens zu geben. Warum? Weil sie Furcht haben, getötet zu werden. Auch heute gibt es solche Situationen. Man kennt Menschen aus dem Islam, die glauben an Jesus, aber sie sagen es nicht, weil die Furcht so groß herrscht um sie herum, dass sie, wenn sie das bezeugen, ihnen Ausgrenzung im geringen Falle oder im großen Falle sogar leiblicher Tod blüht. Auch im Judentum kenne ich Leute, die in die Synagoge gehen, an Jesus glauben, aber nicht ihn bekennen. Und so kann man das im Großen und Kleinen auch auf unsere heutige Zeit münzen. Und Paulus sagt, schäme dich des Evangeliums nicht. Natürlich können wir jetzt sagen, nein, das mache ich nicht. Aber wenn wir in dieser Situation sind, wie damals die Gläubigen unter der Christenverfolgung Neros, dann trifft uns vielleicht dieses Wort viel stärker. Denn auch heute sind die freien Christen, so können wir ja sagen, geneigt, den geistigen Verfolgungen aus dem Weg zu gehen. Auch viele Christen, die äußerlich nicht verfolgt werden, trauen sich nicht mehr zu sagen, Jesus allein. Nur Jesus ist der Weg. Wir verstehen, dieser Aufruf ist nicht nur ein Aufruf für die Gläubigen der Vergangenheit, sondern auch der Gegenwart und eine Erinnerung daran, was Christen empfangen haben, die also wiedergeboren sind. Nämlich den Geist der Kraft haben sie bekommen, den Geist der Liebe und der Zucht. Die geistige Verfolgung, und wir können ja viele Abhandlungen auch heute lesen darüber, ist groß und wird größer. Die Irrlehren, das ist auch eine Form der geistigen Verfolgung. Die verschiedenen unterschwelligen Lehren, die zwar den Namen Christi nennen, aber doch nicht das Kreuz von Golgatha mit all dem Geschehen meinen, versuchen eine Fusion mit den Gläubigen einzugehen, um sie zu schwächen. Geistige Verfolgung ist da, Vermischung soll gefördert werden. In dieser Situation der Gemeinde Jesu in der Welt, sie lebt ja in dieser Welt, soll immer wieder bewusst gemacht werden, an wen Christen eigentlich glauben. Wer ist er? Paulus sagt das auch hier Timotheus und somit über Timotheus ja auch den Mitgläubigen. Ich weiß, an wen ich glaube. Timotheus, weißt du das auch noch? Weißt du noch, wer dein Heiland ist? So könnte er sagen. Ist er dein Kumpel? Oder ist er der lebendige Gott? Ist er dein Freund? Oder ist er der, der für dich geblutet hat am Kreuz? Ich meine, darauf kommt es ja an. Wie begegne ich ihm? Wie rede ich von ihm? Und wie rede ich mit ihm? Je nachdem, was Jesus für mich ist. Paulus wollte Timotheus erinnern, ich weiß, an wen ich glaube. Weißt du es auch noch? Erinnerst du dich, dass Jesus dich aus der Hölle geholt hat? Weißt du, dass er dich aus den Fängen des Satans gerissen hat? Weißt du noch, dass du ein Mensch warst, der im Grunde genommen ewig verloren gegangen wäre? Timotheus, denke daran, welchen Geist du empfangen hast. In dem Vers zuvor, den haben wir in der letzten Stunde gelesen, sagte er Paulus, erinnere dich daran und erwecke die Gabe Gottes, die in dir ist. Also lass dich nicht einschlafen. Erinnere dich daran, an wen du glaubst, wem du folgst. Und ich glaube, das hängt auch mit dem Glaubensleben des heutigen Christen zusammen, inwieweit es Vollmacht hat oder nicht. Erinnerung an den, der mich erlöst hat. Ich weiß, an wen ich glaube, und du sollst es auch wissen. So schreibt der Apostel, der kurz vor seinem Heimgang stand, aber noch mitten in dem Geschehen der verfolgten Christen reden konnte und sie gleichsam tröstete und sagt, bitte, lasst nicht ab von dem, was ihr empfangen habt. Die Hauptüberschrift dieses Briefes lautet ja, halte an der Wahrheit fest. Festhalten. Du kennst sie ja, jetzt musst du sie nur noch festhalten. Du kennst sie durch den Heiligen Geist, lass sie dir nicht wegnehmen. Ich weiß, an wen ich glaube, nämlich ich glaube an den, der die Herrschaft besitzt im Himmel und auf Erden. An den glaube ich. Ich glaube an den, der Himmel und Erde gemacht hat, dem nichts unmöglich ist. Ich glaube an den, so hätte Paulus sagen können, der immer das letzte Wort hat in allen Situationen. Und ich glaube an den, der mich in seine Ewigkeit, in die Herrlichkeit führt. Festhalten an der Wahrheit in Christus. Auch in schweren Zeiten soll Gemeinde Jesu darin beständig bleiben. Denn es heißt ja in Hebräer 10, Vers 14, und daran soll man sich auch erinnern. Was ist geschehen mit denen, die da glauben? Mit einem Opfer hat Jesus Christus die vollendet, das Wort Vollendung muss man dabei sehen, die geheiligt werden. Er hat sie mit dem einen Opfer vollendet. Und wenn ich weiß, ich bin vollendet, mein Ziel ist festgesteckt, habe ich hier nichts mehr zu verlieren. Paulus hätte sagen können, ihr Christen zur Zeit Nero, denkt daran, dass ihr vollendet seid in Christus. Was auch jetzt geschieht, ob ihr den Löwen vorgeworfen werdet, gekreuzigt werdet, euer Leben ist vollendet in Christus. Darum haltet an der Wahrheit fest. Wir wissen ja, in der damaligen Zeit, aber auch heute in verschiedenen Regionen der Welt, ist es ja so, dass man die Gläubigen dann in Ruhe lässt, wenn sie dem Glauben absagen. Wenn du absagst, gut, dann wirst du nicht den Löwen vorgeworfen. Und da verstehen wir dieses Wort der Aufforderung. Ja? Halte fest, denn mit einem Opfer hat Jesus Christus dich vollendet, der du geheiligt wurdest. Kinder Gottes haben also das Ziel des Lebens in Jesus Christus bereits erreicht. Bereits erreicht. Wir hinken nur leiblich hinterher, aber innerlich haben wir es erreicht. Wir sind zu Hause. Nicht umsonst hat der Apostel Paulus an die Philipper geschrieben, unser Wandel ist im Himmel. Und manche Übersetzungen lauten, unsere Heimat ist im Himmel, dann könnte man sagen, aha, das ist also doch was Zukünftiges. Wandel ist was Gegenwärtiges, Heimat ist was Zukünftiges, aber das geht ja weiter. Von dort warten wir, also ob das nun Heimat oder Wandel heißt, spielt dann keine Rolle mehr. Von dort warten wir auf die Erscheinung Jesu Christi, die Offenbarwerdung. Also schon fertig. Durch den Geist Gottes sind wir schon da. An dem Platz, den der Herr uns freigemacht hat, erkämpft hat, durch sein Leiden und Sterben am Kreuz. Im Kampf dieser Zeit sollen wir uns also daran erinnern, welchen Geist wir in diesem neuen Leben mit Gott empfangen haben. Welche Qualität hat dieser Geist in uns? Nicht der Furcht. Warum denn nicht der Furcht? Weil Gott sich vor nichts fürchtet. Es ist sein Geist. Und er fürchtet sich vor nichts. Er ist ja der Herr über allem. Wie sollte sein Geist in uns sich fürchten? Es ist nicht der Geist der Furcht, sondern der Kraft der Liebe und der Zucht oder Besonnenheit. Ich will mal kurz auf die einzelnen Punkte so eingehen. Geist der Kraft. In Johannes 14, Vers 16 spricht Jesus zu seinen Jüngern von dem zukünftigen Geschehen, nämlich zu Pfingsten, und spricht dort von einem Tröster. Das heißt also, ihr seid in Traurigkeit, Ihr seid in Anfechtung. Ich bin da nicht mehr sichtbar vor euren Augen. Und jetzt bekommt ihr einen Geist, der euch tröstet. Das würden wir auch gerne noch stehen lassen und in Anspruch nehmen. Ein Geist, der mitleidig mit uns ist, der uns durch erfahrenes Leiden durchführt oder darüber hinwegbringt. Aber dieser Tröster ist nicht nur dazu da, um uns immer wieder zu trösten, wie es uns geht. Oh, da bin ich verfolgt und jetzt tröstet mich der Geist. Das tut mir aber leid. Nein, es ist zugleich ein Geist der Kraft der Überwindung. Er tröstet uns nicht nur, wenn wir gefallen sind aufgrund der Anfechtung. Und wir sind ja froh, dass wir wieder aufstehen dürfen, wenn wir gefallen sind. Und wir lassen uns gerne trösten. Aber derselbe Geist ist der Geist der Kraft, der auch schon im Vorfeld die Anfechtung überwinden kann. Das wäre es gar nicht fallen. Er ist also nicht nur ein Tröster, er ist ein Geist der Kraft. Ein Geist der Kraft, der Standhaftigkeit bringt, mitten im Leiden. Mitten im Leiden. Der den Glauben festigt und das Wort unbedingt bekennt, was Gott einmal gesagt hat. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt der Herr Jesus ja das so, im Blick auf die Jünger, die gefragt haben, wann wirst du dein Reich aufrichten, wird das jetzt geschehen und so weiter. Und dann sagt der Herr, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Also nicht nur den Heiligen Geist, die Kraft. Und warum ist die Kraft nötig? Durch diese Kraft des Heiligen Geistes werdet ihr etwas tun können, was ihr sonst nie tun könntet, nämlich gegen allen Widerstand der Welt von mir Zeuge sein. Von mir Zeuge sein. Ohne diese Kraft könnt ihr nicht Zeuge sein, denn ihr stecht ja, wir würden sagen, in ein Wespennest, wenn ihr mich, so könnte Jesus gesagt haben, bezeugt, als den Weg, die Wahrheit und das Leben. Dann steigt die ganze Hölle auf. Ihr braucht also Kraft des Heiligen Geistes, die dagegen steht und könnt trotzdem, trotz aller Anfechtungen, den Namen Jesu bezeugen. Und das nicht nur zu Jerusalem, Judäa, Samaria, sondern bis ans Ende der Welt, da dringt diese Kraft durch. Ja? Und in Römer 15 betont der Apostel, dass die völlige Hoffnung zum Leben für Jesus in der Welt aus dieser Kraft des Heiligen Geistes entspringt. Römer 15, Vers 13. Das soll uns ja ermutigen. Da heißt es, der Gott aber der Hoffnung erfülle euch mit allerlei Freude und Frieden im Glauben, dass ihr völlige Hoffnung habt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Denn die Hoffnung schwindet ja aufgrund der Anfechtung. Oh, da wird schwierig und dann sankt man so in sich zusammen. Die Traurigkeit greift dann das Herz an. Da ist die völlige Hoffnung der Überwindung im Moment nicht da. Aber Paulus sagt, gedenke, was ihr für einen Geist bekommen habt. Nämlich den Geist der Kraft, der die Hoffnung völlig sein lässt. Egal, wer sich vor euch aufbäumt, er ist besiegt. Egal, wie die Situation heißt, in der du gerade stehst, sie ist überwunden. Das ist völlige Hoffnung. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Dadurch können wir im Glauben vorangehen. Und in Vers 19 spricht Paulus in demselben Kapitel von dem missionarischen Auftrag, den er nur tun konnte durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich lese mal diesen Vers. Vielleicht schon Vers 18. Ich wollte nicht wagen, etwas zu reden, wo dasselbe nicht Christus durch mich wirkte, die Heiden zum Gehorsam zu bringen. Ist ja ein Eine riesige Aufgabe. Ja, die Heiden, die den Götzen gedient haben und sogar Menschenopfer gebracht haben und weiß ich was alles getan haben, die nun plötzlich auf den Gott, der alle Dinge geschaffen hat, in Jesus Christus hinzuweisen, gehorsam zu bringen durch das Wort und Werk, durch Kraft der Zeichen und Wunder und durch Kraft des Heiligen Geistes, des Geistes Gottes. So, dass ich von Jerusalem an und umher bis Illyrien alles mit dem Evangelium Christi erfüllt habe. Also da war kein lockerer Missionar unterwegs, der sich vorgenommen hat, ein paar fromme Sprüche abzulassen, um vielleicht den Menschen zu sagen, dass sie falsch sind. Ja, so wird das ja leider oftmals gesehen. Das hat keine Kraft und keine Wirkung, sondern die Kraft des Heiligen Geistes muss den Menschen, das Gefäß, den Apostel Paulus, vorantreiben, damit er überhaupt Einbruch halten kann in Illyrien und wo er sich befand, um den Namen Jesu zu bezeugen. Denkt daran, sagt Paulus, welchen Geist ihr empfangen habt, so ihr ihn empfangen habt. Und an die Korinther schrieb er auch in 1. Korinther 2, und dann lese ich auch nochmal in Kapitel 4 etwas dazu. Kapitel 2, Vers 4. Zunächst. Mein Wort und meine Predigt war nicht in vernünftigen Reden, menschlicher Weisheit, sondern in Beweisung des Geistes und der Kraft. Darauf kommt es an. Der Kraft. Und im 4. Kapitel schreibt er weiter an die Korinther, Vers 19 und 20. Ich komme bald zu euch, so der Herr will, und ich will kennenlernen nicht die Worte der Aufgeblasenen, sondern die Kraft. Ich will die Kraft sehen. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, dann will ich die Kraft sehen. Die frommen Worte will ich nicht hören. Denn das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in Kraft. Jetzt merken wir dieses Anliegen, das der Apostel durch den Heiligen Geist hatte hier in seinem letzten Brief mitten in der Verfolgung unter Nero für die Gläubigen der damaligen Zeit und auch natürlich heute. Erinnerung daran, was wirklich eingesetzt werden muss. Er hätte zu Timotheus sagen können, weißt du, wenn du das nicht erweckst, was du gekriegt hast, dann kannst du gleich nach Hause gehen. Was willst denn du ausrichten? Womit willst du denn arbeiten, Timotheus? Erwecke die Gabe, die in dir ist, die du bekommen hast durch Handauflegung. Das ist wichtig. Du hast den Geist Gottes empfangen, darum lass das wirksam sein. Das andere bringt dich nicht voran und bewahrt dich auch nicht vor dem Argen. Wo der Geist Gottes regiert, ist die Kraft der Überwindung des Bösen vorhanden. Niemand muss Abstriche vom Wort der Wahrheit machen. Niemand muss Kompromisse machen, weil der Geist der Welt so stark geworden ist. Sondern man darf sich zum Worte Gottes einseitig bekennen. Wir wissen ja, wie schleichend das Gift heute ist, nicht? Dass man, die einen sagen, die Bibel enthält Gottes Wort. Sie ist nicht mehr Gottes Wort, ne? Sie enthält es nur. Und dann kann jeder nachsuchen, wo er Gottes Wort findet darin. Die anderen sagen ja, man muss Gottes Wort nicht mehr so nehmen, wie es da steht. Ist antiquiert, ist alt. Das sind alles Ausdrücke der Angst. Der Angst. Aber wo der Geist der Kraft ist, herrscht die Angst nicht vor. Da kann man sich mutig zum Wort Gottes bekennen. Denn das Wort Gottes in sich birgt Kraft und behält immer den Sieg gegen alle anderen Worte dieser Welt. Also niemand muss Abstriche machen. Gottes Geist hilft zu überwinden. Im Römerbrief Kapitel 8, Vers 37, spricht der Paulus, und er war ja auch ein Vorbild beziehungsweise ein Vorzeigechrist, wie stark die Anfechtung sein können, wie groß, was der alles erlebt hat. Ich habe das noch nicht erlebt. Ich sehne mich auch nicht unbedingt danach, das alles zu erleben. Aber in allem blieb er durch die Kraft Gottes siegreich. Da steht geschrieben in Römer 8, Vers 37, Vers 36 lese ich mal schon: Um deinetwillen, Herr, werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit um des Willen, der uns geliebt hat. Um Jesu Willen. Weil wir den Geist Gottes der Kraft bekommen haben. Hier sehen wir also deutlich diese Zusammenhänge, die für ein Leben der Gemeinde wichtig ist. Und da, wo die Kraft nicht vorhanden ist, da sucht man neue Wege und andere Wege, um sein Christsein irgendwie vor den eigenen und der anderen Augen positiv erscheinen zu lassen. Geist der Liebe steht hier auch. Der Kraft und der Liebe. Jetzt könnten wir gleich sagen, aha, jawohl, das ist richtig, wir sollen uns alle lieb haben. Das steht nicht allein dahinter. Denkt wiederum an Nero, an die Gläubigen, die von den Löwen gefressen werden, gekreuzigt werden. Hier wird von einer Liebe gesprochen, die auch den Nero liebte. Und nicht von diesem schön beieinander sein, so ein bisschen annehmen. Kraft der und der Liebe. Jesus liebte seine Feinde. Er liebte mich. Ich war sein Feind. Er liebte alle Sünder. Er liebte die, die ihn ans Kreuz schlugen und betete: Vater, vergib ihnen. Die ihn verspotteten. Die von unten sagten: Ach, wenn du der Sohn Gottes bist, dann steig doch herab, du bist es wahrscheinlich gar nicht. Du bist ein Scharlatan. Vater, vergib ihn. Geist der Liebe. Das geht ja über ganz andere Grenzen hinaus, als wir so im Allgemeinen sehen. Timotheus sollte erinnert werden, dass Gottes Geist in ihm und in allen, die ihn empfangen haben, der Geist der Liebe ist, der die Verbindung zum Herrn hält und auch die Feinde liebt und darum einladen kann. Wir können das ja manchmal beobachten, vielleicht sogar im eigenen Leben, wie die Emotionen hochschlagen, wenn wir feindliche Menschen gegen uns gegenüber haben, und dann wollen wir sie belehren vom Wort Gottes, wie scharf die Worte werden können. Sie können sogar drohend werden. Weil wir ja ihm unbedingt sagen wollen, ja, dass er falsch ist. Aber Geist der Liebe sieht sie mit anderen Augen, bedroht sie nicht, sondern lädt sie ein. Die Feinde. Auch in Verfolgungszeiten, sei es durch einzelne Menschen oder durch ganze Regime, soll der Geist der Liebe vorherrschen. Von dieser Kraft der Liebe, die alle Gläubigen empfangen haben, und wir müssen davon ausgehen und dürfen davon ausgehen, dass da, wo der Heilige Geist in einem Menschen Raum gewonnen hat, diese Liebe vorhanden ist, aber sie muss zum Zug kommen. Da heißt es dann auch in Römer 5, Vers 5, diese Liebe, im zweiten Teil des Verses, ist ja ausgegossen durch den Heiligen Geist in unser Herz. Und zwar die Liebe Gottes, nicht die Menschenliebe, die Liebe Gottes, die auch mich geliebt hat und liebt, die Feinde liebt und sogar auffordert, für die Obrigkeiten zu beten, die manchmal in unseren Augen so vieles verkehrt machen. Diese Liebe Gottes in dem Heiligen Geist ist die einzige, die was Echtes für das Reich Gottes arbeitet. Denn es steht im Galater 5, Vers 6 auch geschrieben, dass durch die Liebe, denn da gilt weder Beschneidung noch nicht beschnitten sein in Christo, das heißt also die Werkgerechtigkeit, das Handwerk gilt gar nicht, sondern es gilt der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Und hier ist nicht die menschliche Liebe gemeint, sondern die im Heiligen Geist. Geist der Kraft und der Liebe. Da, wo der Glaube durch diese Liebe tätig wird, das gilt in Christus. Und allein diese Liebe, Römer 13, Vers 10, tut dem Nächsten nichts Böses. Allein diese. Die menschliche Liebe verletzt auch sehr, weil sie ja egozentrisch ist. Sie sucht ja im Grunde genommen das Ihre. Ja. Aber die göttliche Liebe sucht unser Wohl. Sie verletzt nicht, sondern sie lädt ein. Und es steht dort auch im Römerbrief geschrieben, nicht nur, dass sie das Böse überwindet und dem Nächsten nichts Böses tut, sondern sie hat alle Gesetze erfüllt. Sie ist die Erfüllung des Gesetzes Gottes. Und daher ist sie frei. Ein Mensch, der wirklich alles erfüllt hat, was Gott will, der lebt in der größten Freiheit. Und das ist die Liebe Gottes selbst im Heiligen Geist. Verstehen wir, wie nötig es ist, dass, wenn der Herr Jesus gesagt hat, auch in Johannes 3, es sei denn, dass ein Mensch von Neuem geboren wird, sonst kann er gar nicht mit Gott leben. Geht gar nicht. Wo das nicht geschieht, wo nicht sein Herz ganz dem Herrn gehören darf. Und hier verstehen wir in diesem Licht jetzt gesehen, auch 1. Korinther 13, sind ja alles Briefe des Apostel Paulus, der jetzt auch hier an Timotheus schrieb. Da steht in Vers 1, 2 und 3 immer wieder das Wort, der eine macht das, er gibt all sein Gut hin und lässt sogar sein Leib brennen und er kann von vielen Dingen, guten Dingen reden. Und wenn er diese Liebe nicht hat, ist alles zwecklos. Alles zwecklos. Wo die Liebe des Heiligen Geistes nicht wirkt, ist es vielleicht unter den Menschen nicht zwecklos, aber in Gottes Reich ist zwecklos. Da findet es überhaupt keinen Widerhall. Nicht? Deswegen, Timotheus, denke daran, was du empfangen hast. Du hast nicht den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe empfangen. Erinnere dich daran. Hier verstehen wir auch natürlich diese Aufforderung Jesu an seine Jünger in Johannes 13, Vers 35, wo er sagt, daran wird man euch erkennen, dass ihr zu mir gehört. Nicht, wenn ihr nett nur miteinander umgeht. Ich sage das mal für uns so salopp. Wir Menschen sind ja so, na, wie soll ich es sagen, ich will nicht sagen raffiniert, aber wir finden immer Formeln, wo wir uns doch noch so fein rauskehren können und sagen, na, ich bin doch nett und freundlich und lieb und so, der andere ist bloß nicht nett und freundlich und nicht lieb und so, ja. Nein, nein, das meint der Herr Jesus überhaupt nicht. Er meint, daran wird man euch erkennen, dass ihr eine Liebe habt, die ihr eigentlich gar nicht habt, als die von mir ist, nämlich durch den Geist. Da wird man erkennen, dann müssen die von dem abstammen, von dem die Liebe gekommen ist. Das ist ein viel, viel höheres Ziel und höheres Leben, als wir oft erkennen. Und natürlich, dann wird es in schwierigen Zeiten schwierig, wenn man nicht da drin bleibt. Und das Dritte, ein Geist der Zucht oder der Besonnenheit. Gottes Geist befähigt die Gläubigen zum Warten in Geduld. Das macht der Geist Gottes. Zucht heißt ja irgendwie eine gewisse Ordnung. Besonnenheit, pass auf, nicht übers Ziel schießen, nicht zu schnell. Sei achtsam. Warte und mach es genau. Das befähigt der Geist Gottes in uns. Zucht, Besonnenheit. Lesen wir als Beispiel Apostelgeschichte 18. Ich halte mir das immer wieder gerne vor, um auch zu erkennen, wo ich vielleicht zu schnell bin und wo ich glaube, Gott schon dienen zu können. Und dann sehe ich hier, dass ein Apostel, nämlich der Paulus, gesalbt mit dem Heiligen Geist, an gewissen Orten stand, in den Synagogen predigte und Jesus nicht bezeugte. Und dann wundere ich mich. Dann lese ich aber weiter und das lesen wir gleich. Erst als etwas geschah, drängte ihn der Geist ganz plötzlich und sagt, jetzt bezeugst du. Er hat vorher mit den Leuten auch geredet, nicht bezeugt. Das heißt, ein Apostel war befähigt, durch den Heiligen Geist in der Zucht und Besonnenheit zu leben und zu warten. Das war hier in Korinth. Kapitel 18, Vers 4. Er lehrte in der Schule, also in der Synagoge, an jedem Sabbat und beredete beide, Juden und Griechen. Also an jedem. Ich weiß nicht, wie viele Sabbate das da nun waren, aber doch eine ganze Menge. Da aber Silas und Timotheus aus Mazedonien kamen, da drang Paulus der Geist zu bezeugen den Juden Jesum, dass er Christum sei. Hat er vorher nicht gemacht. Ein Geist der Zucht und Besonnenheit, der warten kann auf das Zeichen Gottes. Jetzt ist es dran. Jetzt ist es dran. Und wir lesen das ja auch im Hebräerbrief. Wenn wir nicht warten, wann was dran ist, was geschieht dann? Tun wir Gottes Willen nicht. Steht einfach da geschrieben, ja? Das fließt alles mit hier hinein in die Aussagen des 2. Timotheusbriefs. Denke daran, was du bekommen hast und pass auf. Warte auf Gott. Er wird es genau gut machen. Hebräer 12, 28 zunächst mal und dann Hebräer 10. Können wir das auch lesen. Darum, weil ihr empfangen habt ein unbeweglich Reich, haben wir Gnade, durch welche wir sollen Gott dienen, ihm zu gefallen mit Zucht. Ihm zu gefallen mit Zucht. Und Furcht, hier ist nicht Angst, sondern Ehrfurcht gemeint. Denn unser Gott ist ein verzehrend Feuer. Also die Zucht, die Besonnenheit wird angemahnt, wenn wir Gott dienen. Jetzt Kapitel 10, Vers 36. Geduld, das können wir mit Zucht und Besonnenheit gleichsetzen, ist nötig, damit ihr den Willen Gottes tut. Ist nötig, damit ihr den Willen Gottes tut. Wenn man nämlich zu schnell ist, läuft man vorne weg. Und der Zeitpunkt war noch nicht dran zum richtigen Handeln. Hinkt man hinterher, dann ist schon alles passiert, dann kommt man zu spät. Besonnenheit, Zucht, Geduld ist nötig, dass ihr den Willen Gottes tut und damit die Verheißung des Wortes, hier schon in der Zeit, was Jesus gesagt hat, was uns alles zukommen soll, und die Verheißung des wahren Lebens in Ewigkeit empfangt. Wir merken also, worauf es ankommt, auch mitten in der Verfolgung. Schlagt da nicht einfach los, beschimpft nicht den Nero, sagt nicht, das ist falsch, ihr seid die Letzten, die hier mit uns so handeln. Wartet auf Gott. Vielleicht will er euer Zeugnis in der Verfolgung, wie ihr euren Gott ehrt, nutzen, damit andere Jesus an euch erkennen. Und so war es ganz gewiss zur Zeit Neros, dass viele Soldaten erkannten, dass hier wahres Leben ist bei denen, die gerade von den Löwen zerrissen worden sind. Wie die gestorben sind, das kann nur einer, der Hoffnung zu Gott hat. Verstehen wir? Darum ist es so nötig, aus dem Geist Gottes heraus zu leben. Paulus erinnert also Timotheus, dass nur das Leben unter der Führung dieses Geistes Gottes die Bewahrung des Wortes der Wahrheit Jesu bewirkt. Und was ist die Wahrheit Jesu? Sie lautet: Jesus starb für unsere Sünden. Das ist Wahrheit. Und zu unserer Rechtfertigung ist er von den Toten auferstanden. Und jeder Mensch braucht ihn zum ewigen Leben. Er hat den Tod besiegt, ein für alle Mal. Das Wort der Wahrheit. Es gibt keinen anderen Weg, außer über ihn ins Himmelreich. Gottes Geist ist also kein Geist der Furcht, weil er Gott ist und bringt die Gemeinde durch alle Zeiten hindurch bis ins himmlische Jerusalem. Lesen wir dazu mal Römer 8, Vers 15. Diese Worte unterstreichen das. Römer 8, Vers 15. Da lautet es so: Ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen: Abba, lieber Vater. Und der Apostel Johannes durfte das auch schreiben in seinem ersten Brief in ähnlicher Weise von diesem Geist der Freiheit im 4. Kapitel, Vers 18 und 19. Furcht ist nicht in dieser Liebe, sondern die völlige Liebe Gottes, sie treibt die Furcht aus. Denn Furcht hat ja Pein. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht völlig in dieser Liebe. So hätte Paulus jetzt zu Timotheus sagen können: Pass auf, du bist vielleicht nicht völlig in der Liebe. Erwecke die Gabe, die in dir ist. Denn wenn du nicht völlig in der Liebe bleibst, dann fängst du wieder an, dich zu fürchten. Also, lass dich von der ganzen Liebe einnehmen. Und so schreibt dann Johannes auch weiter: Lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wir sollen völlig in der Liebe sein. Und noch ein letztes: Darum schäme dich nicht, weil das so ist, sagt Paulus. Weil du diesen Geist und alle diesen Geist, die an Jesus glauben und ihn aufgenommen haben, empfangen haben, darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn und auch nicht derer, die zu ihm gehören. Weder, dass Jesus allein der Erlöser für alle Menschen ist, sollst du dich schämen. Weder darüber, dass er der einzige Mittler ist. Fang gar nicht erst darüber nachzudenken an, ob es nicht doch noch einen Nebenmittler gibt. Schäme dich nicht darüber, dass du ihm dienst und an ihn glaubst. Schäme dich nicht derer, die zu ihm gehören. Paulus sagt: Schäme dich auch nicht meiner, ich gehöre nämlich auch zu ihm. Sage nicht, ich kenne den Paulus nicht, der da so radikal von dem Heilsweg redet. Timotheus, pass auf. Bekenne dich auch zu denen, die zu Jesus gehören. Schäme dich auch nicht der Verheißung des Herrn, dass er wiederkommt und sein Reich des Friedens über alle Nationen aufrichtet. Und schäme dich auch nicht zu sagen, dass es ein Endgericht zur ewigen Verdammnis für Ungläubige gibt. Schäme dich nicht, Timotheus. Schäme dich auch nicht zu sagen, dass es ewige Freude und Geborgenheit für die gibt, die an Jesus Christus glauben. Die kommen ins himmlische Jerusalem. In Markus 8, Vers 38 sagte der Herr Jesus das schon so allgemein zu den Zuhörern, und sagte ja, dass er sich für diejenigen schämen wird und sie nicht bekennen wird, die sich hier seiner schämen. Wer sich mein und meiner Worte schämt, das werde ich mich auch schämen und sagen, ich kenne den überhaupt gar nicht, wenn er wiederkommt in seiner Herrlichkeit. Deswegen schäme dich nicht, Timotheus, weder des Evangeliums noch derer, die auch zu Jesus gehören. Sich des Wortes Gottes schämen hieße, die Kraft der Erneuerung des sündigen Menschen, der zu einem Gotteskind werden soll und manche doch schon geworden sind, diese Kraft zu schmälern und zu leugnen. Darum sagt Paulus im Römerbrief Kapitel 1, Vers 16, ich schäme mich nicht des Evangeliums, weil ich weiß, es ist eine Kraft Gottes, die alle selig macht, das heißt alle verändert, die daran glauben. Deswegen schäme ich mich nicht. Ich weiß, sie können alle verändert werden. Und dann sagt der Juden, Heiden, wer es auch ist, ich schäme mich dessen nicht. Und ein ganz gravierender Punkt ist, der natürlich den damaligen Gläubigen gewiss nicht leicht gefallen ist, auch uns nicht leicht fallen wird oder oftmals nicht fällt, wenn wir schon drinstecken, ist das Leiden. Hier wird gesagt, schäme dich nicht. Und wenn du dich nicht schämst, dann dulde das Leiden. Leide mit. Also hier wird nicht gesagt, freu dich nur mit als ein Diener Christi. Leide mit als ein Diener Christi. Leide mit. Mit anderen Worten, das Leiden gehört zur Nachfolge Jesu. Hat zwar eine untergeordnete Rolle, aber es ist dabei. Es ist dabei. Leide mit. Wer Jesus angehört und ihm nachfolgt in dieser Welt, wird immer Leiden haben. Es geht gar nicht ohne dem. In Johannes 15 sagt der Herr, wenn sie mich Beelzebub genannt haben, werden sie das mit euch auch machen. Ihr werdet mitleiden, um meines Namens willen. Aber wenn sie die mein Wort angenommen haben, die werden das eure dann auch annehmen. Auch das wird so sein. Leiden um des Evangeliums willen gibt es immer. Und sie müssen geduldet werden und erduldet werden. Zugunsten des Wortes der Wahrheit. Einige Bibelstellen kurz genannt. In Philipper 1, 29 steht, euch ist etwas gegeben und geschenkt, euch Gläubigen. Nicht nur, dass ihr an Jesus glauben könnt, sondern euch ist gegeben, um seinetwillen auch zu leiden. Leiden zu können. Das ist ja auch ein Geschenk. Das ist ja nicht, dass man das aus sich heraus kann. Ne? Das ist auch ein Geschenk, eingebettet. Glauben und Leiden um des Evangeliums willen. Und wie oft haben wir das schon persönlich erlebt? Ich habe es ja manchmal gesagt, auch aus der Künstlerbranche, wo die Leute uns dann, manch ein Sänger einfach stehen lassen, ach, ihr seid doch verrückt gesagt, ja, oder so. Uns einfach, weil wir jetzt an Jesus so bewusst glaubten. Auf der Straße stehen lassen oder der eine sagt, na, wenn das so ist, ist was für Lieschen Müller nebenan, aber doch nicht so. Und er war Katholik von Hause aus, aber er konnte Jesus nicht so akzeptieren. Ja, und dann isoliert man eben die Menschen, die da an Jesus glauben. Es ist uns beides gegeben, an Jesus zu glauben und um seinetwillen zu leiden. Apostelgeschichte 9,16 sagte Jesus zu Ananias, ich will Paulus zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Er soll das lernen. Er soll das erfahren. Und Paulus hat sehr viel gelitten. Ja? Und auch in demselben Brief, wir kommen ja noch an diese Stelle, Timotheusbrief, alle, die gläubig leben wollen, müssen Verfolgung leiden, steht dort geschrieben. Ja? Und Petrus sagt, das ist nichts Besonderes, dazu seid ihr berufen. Dazu seid ihr berufen, zumal Christus ja auch gelitten hat für die Sünder. Seid ihr berufen. Wir merken also jetzt im Lichte dieses Wortes im Timotheusbrief, wie Gemeinde Jesu auf der einen Seite so gestärkt über alles hinausgehoben werden soll, aber die sichtbaren Repressalien in dieser Welt nicht abschütteln darf. Das Heil in Christus beweist sich im stillen Mitleiden um des Evangeliums willen. Und der Weg zur himmlischen Herrlichkeit ist mit Leiden dieser Zeit gepflastert. Denn so steht es auch in Römer 8, Vers 17, wir werden erhoben werden zum Himmel, so wir mitleiden. Mitleiden. Und wenn ich die Gemeinde zu Smyrna sehe, was die erlebt hat, dann sagt der Herr einfach, fürchte dich nicht über dem, was du leiden wirst. Es werden etliche ins Gefängnis geworfen, getötet. Fürchte dich nicht. Wir denken fast, diese Worte widersprechen sich. Die passen überhaupt nicht zusammen. Kann nicht Gott es verhindern, dass die ins Gefängnis kommen? Er kann doch lieber die Widersacher ins Gefängnis stecken. Warum denn die Seinen? Und er sagt zu ihnen, ach, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht, wenn da so einige Trübsalzeiten kommen. Du empfängst doch die Krone des Lebens, so heißt es. Paulus gab also ein aktives Vorbild in diesem Glauben, auch Leiden anzunehmen. Furcht ist nicht in der Liebe. Furcht ist nicht im Geiste Gottes, sondern Kraft, Liebe, Besonnenheit. Fürchte dich nicht, sprach der Herr zu Paulus, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden. Auch wenn Paulus viele Schiffbruch, Steinigung, weiß ich was, alles erlebt hat, konnte es ihm nicht schaden. Jesus war immer dabei. Furcht ist nicht in der Liebe. Soweit mal zu diesen Worten hier im ersten Kapitel des zweiten Timotheusbriefes. Und das darf uns wirklich im Herzen sehr beschäftigen. Welchen Geist haben wir empfangen? Was will er in uns wirken? Wir wünschen auch von Herzen, Herr Jesus, dass das lebendig wird in uns, was du uns geschenkt hast. Denn wir möchten dich verkündigen, ja das Evangelium, dass noch viele Menschen ermutigt werden, Umkehr zu halten, erkennen zu können, da ist eine Kraft, die größer ist als die Kraft in ihrem Leben. Eine Kraft, die sie befreit von den Mächten der Finsternis. Ich danke dir für dein wunderbares Wort, das uns Licht ist, das uns Leben ausstrahlt und aufzeigt und das uns einlädt, die Erfüllung dieses deines Wortes zu erfahren. Du hast uns gesegnet und so geleite uns auch mit diesem deinem Wort weiter durch die Zeit. Amen.